Ja, wir sind zurück, Bö, aus der Sommerpause. Und ich habe gelesen, du hast dich neu orientiert.
Richtig, ich habe den Journalismus hinter mir gelassen, ich habe eine neue Karriere eingeschlagen. Ich bin jetzt Wissenschaftler und Professor der Informatik für künstliche Intelligenz.
Schnellbleiche
war. Ich arbeite an der ETH und habe am ALPS 2.4-Projekt ein neues KI-Modell trainiert.
Okay. Wie kommt es zu dem?
Also, das sage nicht ich, das sagt Apertus, das neue Schweizer KI-Modell, wo ich gefragt habe, wer ist Thomas Benkö?
Da hat es das Maul ziemlich vorgenommen.
Richtig. es ist nicht der einzige Knorz, der das Modell veranstaltet hat. Ja, und über genau das werden wir in der neuesten Folge vom Podcast Prompt Zero reden. Am Mikrofon sind der Thomas Benkö
und der Tobias Bolzan.
Und heute reden wir eben über Apertus, das neue ETH-KI-Modell.
Und über KI-Psychose.
Und über das neueste geile Bildmodell von Google namens Nanobanan.
Prompt Zero.
Tobias, wenn wir KI brauchen, dann nehme ich an, ich und du und ich brauchen vor allem US-Modelle.
Das gehst du richtig in Annahme. Wahrscheinlich alle, die KI-Modell brauchen, brauchen wahrscheinlich vor allem US-Modell.
ChatGPT, Claude, Gemini, you name it, alles aus den USA. Die Schweiz ist schon lange an einem eigenen Modell. Eifrige Fans von unserem Podcast haben die letzte Folge gehört. Wir hatten Immanuel Schlagtag von der ETH. Er war damals vor ein paar Wochen in der letzten Zeit vom Training von neue Schweizer KI-Modell.
Damals noch ohne Namen.
Ohne Namen, genau. Und eben, du hast gesagt, wir sind zurück aus der Sommerpause und es ist viel gelaufen und das Modell ist jetzt da. Und was mich ja am meisten interessiert hat, ist, wie heisst es denn? Es sind so Namen wie Swiss LLM umgegeistert. Du hast schon mal gemeint, es heisse Tell.
Ja, das war ein Witz.
Tell-LM.
Tell-LM. Ich bin sehr froh, jetzt heisst es nicht so, ehrlich gesagt.
Genau, wie heisst es jetzt?
Apertus.
Und ihr alten Latiner unter unseren Hörern, oder du, weißt du, was das heisst?
Ja, es steht für offen. Ich muss ein bisschen an Harry Potter denken. So.
Apertus, wenn du eine geschlossene Tür hast.
Genau. Zum Beispiel, ja.
Und wir haben letzte Woche so ein Roundtable gehabt, also virtuelles. Also das hat ETH ein paar Journeys eingeladen. Man hat sich vor einem virtuellen Roundtable versammelt und da sind die Professoren gewesen und ich weiß auch nicht wer und haben uns ein bisschen erklärt und ich habe dann auch gefragt, wieso heisst denn jetzt das so Apertus? Mich hat der Name so ein bisschen an eine, also früher in den 90er Jahren, wo Versicherungen fusioniert haben, haben sie immer da die Kunstnamen genommen, eben Apertus. Ich habe jetzt wirklich lange gebraucht, bis ich mir das merken konnte und der Professor hat dann erklärt, ja, die Forschung ist weltweit und nicht schweizerisch. Man will ein bisschen offen sein für alle und darum heisst es Apertus.
Genau, das war Thomas Schultes, der Direktor vom CSCS, vom Supercomputer Center Alps. Genau. Also, der Supercomputer heisst Alps, dort ist trainiert worden. Genau.
Genau, in der Schweiz. Da, hast du auch schon, da haben wir auch schon mal darüber berichtet und du bist sogar mal da gewesen. Geh schauen. Und jetzt. es ist. Ich bin ein bisschen traurig. Wir haben uns so auf das Schweizer Modell gefreut, aber es war wirklich ein knorziger Lounge. Wir tun das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufdröseln und rekapitulieren. Also zuerst einmal muss man sagen, es ist mit recht Verspätung gekommen. Ich glaube, man hat es auf den Frühling erwartet.
Ja, man hat es sicher früher publizieren und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, nein, wir machen jetzt im Moment laufen die AI Weeks, den ganzen September. Das ist so ein
Veranstaltungsreihe.
Es gibt verschiedene Vorlesungen für die breite Bevölkerung, eigentlich um KI-Skills zu verbessern. Es gibt aber auch Hackathons und dort kommt das KI-Modell das erste Mal eigentlich breitflächig zum Einsatz, wo halt neue Apps dann.
Genau, eben die AI-Week sind auf das September angekündigt und man hat sich dann, also so fühlt sich an, völlig Stress gemacht bei der ETH, wir müssen unbedingt dann ready sein und dann ist es losgegangen.
Und ja, dann ist eigentlich haben wir ja schon relativ viel vorher gewusst, oder? Also eben, du hast gesagt, wir haben den Roundtable gehabt, die Veröffentlichung war angekündigt gewesen, dann ist es eigentlich so wie ein bisschen üblich, kommt man Informationen kommt man vorab über, als Journalistin oder als Journalist.
Unter Embargo,
also unter Embargo, genau, mit Sperrfrist. Und dann, bevor die Sperrfrist abgelaufen ist, ist mal ein bisschen Panik ausgebrochen.
Genau, also muss auch vorgreifen, eigentlich haben wir nach dem Roundtable, wo eine Woche vor dem Start war, haben wir Data gefragt, hey, können wir das ausprobieren? Weil das ist eigentlich üblich. Also, nicht, weil Journalisten bessere Menschen sind, aber wir müssen ja darüber schreiben können, das testen. Ja, eben, du hast gesagt, wir haben schon x-mal über das Swiss LLM berichtet. Und mehr als sagen, es kommt, kann man dann nicht. Also haben wir ja ein bisschen testen, um unseren Leuten zu sagen, hey, es ist gut oder schlecht, oder das sind Vorteile, das sind Nachteile. Und es ist dann eine riesige Hektik ausgebrochen hinter den Kulissen. Weil das Problem ist, dass Schweizer LLM, das ist nicht jetzt wie ChatGPT ein Chatbot, wo du kannst einfach, wo die Firma selber zur Verfügung stellt, du kannst die ansteuern und eingeben, sondern dass, wir reden vielleicht nachher noch darüber, kann man sich entweder runterladen, beziehungsweise man hat Partner, also dort hat Partnerfirmen, die das für sie machen, wo man dann kann zugreifen kann, und zum Beispiel so ein kleines Telekom-Unternehmen namens Swisscom, Stiftung, Public AI und so. Und die haben gefragt, hey, können wir da zugreifen? Und es ist dann eben Hektik ausgebrochen und es ist nicht gegangen. Und das ist schon mal sehr schade. Also eben, ich meine, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird oder ein Pixelphone oder ich weiß auch nicht was, da kommen die Journalisten meistens ein paar Tage vorher rüber, sie können es ausprobieren und dann eben am Tag X dürfen wir dann darüber schreiben, wir dürfen es veröffentlichen und dann haben wir einen Testbericht. Gut, also das ist schon mal nicht gegangen. Und dann, du sagst es, am Dienstag, am Morgen um 10 Uhr, wäre die Sperrfrist gefallen für, zum sagen, dass Apertus heisst, wow. Mhm. Und am Abend, ist dann vorher, also Montagabend, ist dann da ein Panikmail aus der ETH gekommen. Und, also auf Englisch, und ja, also hallo, wir haben rechtliche Schwierigkeiten mit Hugging Face,
das ist die Plattform,
wo man es runterladen.
Genau.
Und wir müssen noch nicht geben, wir können am Dienstag rauslassen, also warten noch mit eurer Berichterstattung. Was hast du gedacht dort?
Oh je.
Wirklich,
oh je.
Ja, oh je. Und zum, so ein Tüpfel auf mich, die Dame von der ETH hat dann auch alle Adressen, E-Mail-Adressen im Anfeld gehabt, also der klassische Mailfehler. Also
ja, oder halt sehr transparent.
Oder sehr transparent.
Das ist immer freundlich.
Man hat ein bisschen das Hui-Hu von der AI-Journalisten jetzt, das ist immerhin praktisch. Okay, so hinter der Kulisse hat es dann geheissen, es hätte noch rechtliche Fragen. Eben, ich meine, die sind jetzt monatelang dran gewesen und am letzten Abend gipfelt das noch so in einen Rechtsstreit, irgendwie, ich glaube, ETH, FPL sind unter anderem nicht so einig gewesen, wegen der Lizenzen und so. Und immerhin ist am Morgen, am Dienstagmorgen, kurz vor der Veröffentlichungsmail gekommen, nein, sie haben jetzt die rechtlichen Fragen gelöst und es wird doch veröffentlicht wie geplant am 10 Uhr am Morgen.
Genau, da haben wir gedacht, ja super, jetzt können wir es ausprobieren.
Genau, am 10 Uhr am Morgen haben wir Tobias und ich unsere MacBooks aufgefahren, sind freudig da gesessen, um das abzuladen, um das auszuprobieren, aber auch dort?
Ja, dort hat es gewisse Schwierigkeiten gegeben. Einerseits, also man muss sagen, vom Apertus gibt es ja zwei verschiedene grosse Modelle. Es gibt ein Modell mit 8 Milliarden Parametern und es gibt ein Modell mit 70 Milliarden Parametern.
Also, es heisst B, das sind die englischen
Genau, ja, genau.
Das muss man einfach,
genau,
das muss man umrechnen. 70b und 8b, aber es sind auch Milliarden.
Genau. Und es ist so, ein kleines Modell kann man, wenn man technisch versiert ist, kann man sich das abziehen und das läuft eigentlich auf normaler Computerhardware. Das größere Modell, das braucht eine Serverinfrastruktur dafür. Das ist das, was wir gerne ausprobiert hätten. Man merkt schon meiner sperrigen Formulierung an.
Es im Konjunktiv?
Ja, im Konjunktiv. Es hat nicht so geklappt.
Du doch zuerst noch deinen guten Vergleich machen. Wie kann man das 8b und 7b
vergleichen? Ich kann es vergleichen mit also eben 8 Milliarden Parameter tönt zwar eigentlich nach viel, ist aber halt in der Welt von der KI relativ wenig. Es ist mehr ein Fiat Panda und weniger der Ferrari. Der Ferrari wäre dann vielleicht mehr ein DeepSeek-Modell mit irgendwie 700.
Ja. Genau. Okay, gut. Und wie gesagt?
Und Parameter heisst quasi, je mehr Parameter, desto schlauer, desto besser kann das Modell lernen, desto besser kann es Zusammenhänge erkennen etc. Sehr vereinfacht ausgedrückt.
Genau. Eben, es war Dienstag um 10 Uhr morgens. Wieder haben wir bei Swisscom angeklopft und bei Public AI. Und ja, die Antworten sind ein bisschen unideal gewesen. Du hast dich mit Swisscom umgeschlagen. Erzähl doch mal die Schiene.
Ja, es hat geheissen, ja, es geht eine Mitteilung am 10 Uhr raus. Man kann es dort dann ausprobieren. Es hat einen Link drin. Das ist dann aber, also die Mitteilung ist zwar um 10 Uhr aufgeschaltet worden, aber es hat keinen Link drin gehabt. Dort ist es auch so, sie haben gesagt, sie machen es, ich weiss bis heute nicht, ob es jetzt wirklich gratis ist oder nicht bei der Swisscom. Es wird auf der Swisscom-Plattform für Geschäftskunden aufgeschaltet. Und es gibt Möglichkeit, dass die Leute, die an diesen Hackathons während der AI-Weeks teilnehmen, dass die können, dort mit einer Software-Schnittstelle darauf zugreifen.
Genau, also bis heute wissen wir noch nicht genau, wie funktioniert das bei Swisscom, was kostet es, kann jetzt jeder darauf zugreifen, ich weiß es nicht, vielleicht können wir da eine Antwort über. Die andere Schiene, eben die Plattform, ist Public AI, heisst die. Und zwar, wenn ihr das ansteuern via euren Computer publicai.co,
genau.
Nicht com, sondern co. Und dann landen wir nicht und dann hat es dort so eine Maske, Chatbot-Maske, die heisst Try Apertus.
Genau.
Da geben wir etwas ein und da kommt sofort das Login-File, Login-Feld, um sich einloggen. Und ich habe das natürlich gemacht, weil ich will natürlich eingeloggt sein mit Chatbot, weil ich will meine Historie haben und ich, das gehört sich einfach so im Internet, man loggt sich ein. Haben das gemacht?
Ja, es geht auch um Nachvollziehbarkeit. Oder? Genau. Also halt um den Test willst du dann nachher nicht irgendwie, wenn du das Tab schliessest, ist alles weg, sondern du hörst es auf der Seite.
Richtig. Ja. Aber es hat nicht funktioniert. Also wenn man sich einloggt, dann ist man nochmal auf einem anderen Chatbot-Feld und dort habe ich eingegeben, sind dann eine Mischung aus Fehlermeldung gekommen, aus leeren Klammern oder aus einer Fehlermeldung, dass ich gar nicht auf die bis dorthin kommt, wo ich eine Frage eingeben kann. Das Einzige, wo man hat können mit dem Apertus interagieren konnte, ist eben vor dem Einloggen. Und jetzt wird es kompliziert. Man muss dann das Login-Feld so wie wegklicken. Nein, stay
outlocked. Locked out, ja.
Und dann ist man sozusagen eben im unigloggten Teil von dem Public AI. Und der kommt dann relativ schnell die Antwort. Und der Grund ist, dass sie relativ schnell kommt, ist...
Es ist das kleine Modell.
Genau.
Ja.
Also eigentlich, genau.
Da ist das, was wir dann schlussendlich testet haben.
Richtig.
Lange Rede, kurz.
Also wir haben auch mit dem Betreiber aus dem asiatischen Raum, ich glaube Singapur, Public AI.
Dort haben sie sicher irgendeinen Ableger.
Irgend sowas. Ja. Wir haben dann mit dem gemailt, oder du hast mit dem gemailt, und dort ist die Antwort gewesen, ja, beim eingeloggten Teil haben sie eigentlich das grosse 70B-Modell zur Verfügung gestellt.
Haben sie es am Anfang?
Sagen Sie,
ja,
ja. Sie haben dann ein Problem festgestellt, Sie haben es auf 8B-Modell umgestellt, sind jetzt wieder dran, 70B-Modell aufgefahren. Am
Stand jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, funktioniert es leider noch nicht.
Ja, Sie haben dann eben in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch gesagt, jetzt läuft es, aber es hat nicht gelaufen. Eben, wir nehmen den Podcast jetzt am Mittwochmorgen auf. Also bis jetzt ist da noch ein bisschen tote Hose, es kommt immer noch die Fehlermeldung. Das Einzige, wo man könnte, das Apertus ausprobieren, ist in der Gratis-Version, also in der unigloggten Version von Public AI, eben mit dem 8-Billionen-Modell. Und wie das rausgekommen ist, das haben wir getestet und werden euch jetzt darüber erzählen.
Mit grosser Freude.
Mit grosser Freude.
Eben, man muss vorausschicken, eben, es war das kleine Modell gewesen, grosse Sprünge darf man wahrscheinlich nicht erwarten von so einem Modell. Wir haben es in verschiedenen Disziplinen antreten lassen. Das war Allgemeinwissen. Wir haben ein paar Matheaufgaben versucht zu lösen. Sehr einfache, ein bisschen schwierigere. Wir haben versucht, einfache Sachen zu coden mit HTML. Und wir haben es übersetzen lassen, also Sprachkenntnis ausprobiert.
Genau.
Willst du einsteigen mit dem Allgemeinwissen?
Absolut. Und natürlich, das habe ich schon bei vielen Chatbots eingegeben in der Vergangenheit, einfach die simple Frage als Schweizer, wie heissen die aktuellen Bundesräte? Und du weißt ja, Tobias, wie viele Bundesräte gibt es?
27.
Sieben, genau. Sieben. Die Antwort ist dann
gekommen... Ein kleiner Apertus.
Die Antwort ist dann gekommen, Apertus antwortet mit dem Hinweis, dass seine Daten zuletzt im März 2024 aktualisiert worden sind. Also das ist okay. Apertus hat jetzt nicht wie ChatGPT oder Claude eine Anbindung ans Internet und du kannst nicht aktuelle Sachen fragen. Es ist irgendwann mal fertig gewesen. Das ist total okay. Trotzdem ist dann noch eine Antwort zum Beispiel gekommen, der Alain Berset ist Bundesrat. Nein, er ist im 24 schon nicht mehr gewesen. Dann ist gekommen Ignacio Cassis und Albert Rösti. Das hat gestimmt. Dann ist aber etwas sehr Komisches gekommen. Es ist der Name, Alberto hat gesagt, der vierte Bundesrat, das ist der Winterti Monic oder Monic.
Und das ein schöner Name.
Und das ist ein grüner Bundesrat. Und Humbug, erstens gibt es keinen grünen Bundesrat oder noch nicht. Zweitens mal gibt es den Menschen überhaupt nicht. Also auf Google finden wir den nicht, im Telefonbuch finden wir den nicht. Das ist komplett erfunden oder daher halluziniert. Dann als fünfter Bundesrat ist der Dominik de Buhmann von der CVP genannt worden. Okay, der Herr gibt es. Er ist aber Ständerat, Nationalrat gewesen und 2019 zurückgetreten. Und dann als sechster Bundesrat ist der Guy Parmelin von der SP genannt worden. Stimmt das, Tobias?
Nicht ganz, nein.
Nein, der Name stimmt, aber die Partei stimmt nicht.
Genau.
Das ist natürlich für die SVP. Ein siebtes Mitglied hat der Apertus nicht genannt. Ja, und von DeepSeek, also sogar DeepSeek hat besser geantwortet, oder das chinesische Modell. Und von einem Schweizer Modell hättest du doch vielleicht erwartet, dass zumindest so die Basic Schweizer Fragen vielleicht einigermaßen richtig daherkommen, ist dann aber nicht so gewesen. Und ja.
Ja. Ich muss sagen, ich glaube, allzu hart darf man es natürlich auch nicht sehen. Eben, gerade als kleines Modell, es ist nicht irgendwie eine Wissensmaschine, logischerweise. Aber ja, ich gebe dir absolut recht, als Schweizer KI-Modell, wo ja zwar nicht nach außen erkennbar ist, sondern Apertus heisst, hätte man da vielleicht können sich erwünschen.
Ich meine, da kann ich als Modell sagen, ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Ja, das ist ja natürlich sehr schwierig für KI-Modelle, ja, wie sehr viele verschiedene Beispiele so gezeigt haben.
Das stimmt natürlich. Es ist dann weitergegangen mit meinem hochpolitischen Test. Ich habe gefragt, wer ist SP-Präsident? Und die Antwort war sehr lustig. hat Albertus gesagt, interessanterweise spielt der Begriff SP-Präsident keine Rolle in der Schweizer Politik.
Oha.
Ich weiß nicht, ob es eine Wertung war, politische. Vielleicht ist sie vom Musk trainiert worden, die AI ist ein anderer Wort. Ich weiß nicht, nein, also natürlich der Name wäre gewesen, also die beiden Namen wären gewesen, Cedric Wermuth und der Matthias Meyer, das Co-Präsidium, hat er nicht gewusst. Albertus, ja, dann ist es weitergegangen mit dem höchsten Berg, wo er so einigermaßen gewusst hat, dass Dufour Spitz heisst, aber ist natürlich Dufour Spitze, hat es auch in den Berner Alpen verortet, hat dann auch gemeint, das Gleiche wie der Dom und so Sachen. Und, also, es ist
eigentlich
so,
besonders schade, weil eines von diesen Beispielen, von diesen vorgegebenen Beispielen, bei der Chatbot-Maske auf der Public AI ist sogar «I want to hike in the Alps». Also,
ich würde laufen. Und dort sind dann so Antworten gekommen, wie also irgendwie zwei Trails aus der Schweiz, die es nicht gibt. Und dann ist gekommen, man kann auch auf Zugspitzen laufen, das ist der höchste Berg von der Alpen, ist natürlich nicht so, der höchste Berg von Deutschland. Also es ist einfach so, ich habe so gesagt, also beziehungsweise so gedacht, wenn jetzt das 2022 gewesen wäre, man hätte nie von AI gehört und ich hätte das Modell gesehen und hätte ein paar richtige Antworten rausgekommen. Ich wäre mega gestaunt. Mhm. Mittlerweile ist man sich halt ein bisschen bessere Qualität gewöhnt. Immerhin, um ein positives Beispiel zu sagen, habe ich gefragt, wie viele Kantone hat die Schweiz und die Antwort ist gekommen, 26 Kantone.
Bravo.
Und das Lustige ist, also es ist nur die zwei Wörter, also oder die Zahl und das Wort, 26 Kantone, man hätte dann natürlich noch können sagen, es gibt 23 Vollkantone, oder nein, doch, 23 Vollkantone und, nein, 20 und 6 Halbkantone, also 3, sozusagen. Ja, wie auch immer, also man hätte es ein bisschen genauer können sagen, vielleicht noch aufzählen, welche das sind, aber gut, geben wir ihm den Punkt, er hat es gewusst. Und dann bist du gekommen und hast wollen rechnen mit
genau, ich habe im Internet eine bekannte Prüfung ausgegraben von der Kantonsschule Frauenfeld aus dem Jahr 2024. Und dort hat es zwei verschiedene Abschnitte drin. Eine Frage habe ich gemacht, wo die Schülerinnen und Schüler ohne Taschenrechner können lösen und oder sollten lösen. Und die andere Frage mit Taschenrechner. Die erste Frage war, 35% von 2 Stunden sind wie viel?
Minuten. Also das wäre eigentlich, wenn ich das im Kopf rechne, 120 Minuten. Mhm. Durch 100 mal 35 gibt die berühmte
Zahl 42.
Genau.
Ja.
Aber Apertus hat gesagt?
Apertus hat gesagt, das sind 1/1 Stunde, 78 Minuten. Ohne Lösungsweg. Habe ich gefunden, wie genau kommst du zu dem Ergebnis? Und nachher hat es vorgerechnet und ist zum korrekten Ergebnis gekommen, 42 Minuten, so wie es du auch gemacht hast.
1/3 Stunde sind übrigens nicht 78 Minuten.
Ja, ich weiß ja.
Okay, gut.
Ja. und die zweite ist recht eine tricky Aufgabe, vor allem für so ein kleines Modell. Die Frage war, bei einem Gewitter sind auf einer Fläche von 1000 Quadratzentimeter 200 Kubikzentimeter Regen gefallen. Wie viel Liter Regenwasser ist auf der Fläche von 5 Quadratkilometer von einem nahegelegenen Dorf niederprasselt?
Also da müsste ich auch aufgeben.
Ja, das ist schwierig. Es ist vor allem darum schwierig, weil es viele verschiedene Einheiten sind, die man korrekt miteinander muss verrechnen muss. Ich mache es kurz, die richtige Antwort wäre 10 Millionen Liter. Apertus ist zum Ergebnis gekommen von 0,001 Liter. Also eigentlich praktisch kein Regen.
Ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Sozusagen, ja. Ja, das Fazit war eben einfache Rechnungen, absolut okay. Zumindest mit ein bisschen Encouragement. Und sobald es dann aber komplizierter wird, ist es dann sehr schwierig. Für die zweite Aufgabe muss man fairerweise sagen, eben, da braucht sehr viel Logik. Da habe ich zum Beispiel dann auch noch mit ChatGPT-5 und dort hat es dann auch irgendwie recht lang gebraucht, um das, also lang, verhältnismäßig lang gebraucht, um es zu beantworten.
Und dann bemühen wir uns ja in unserem Podcast um eine gerechte Vertretung von allen Landessprachen, nicht wahr? Und du hast dann auch noch Rätoromanisch ausprobiert.
Genau. Ich traue mich jetzt nicht, um da aussprechen, wenn
doch,
ich da
übersehe.
Ja, dann mach doch du da. Ich kann nicht rätoromanisch.
Ich glaube, man kann es einfach so aussprechen, wie es ist. Guarda, Adina, sin las bellas, warz de la vita.
Genau. Always look on the bright side of life.
Von Monty Python.
Absolut, so. Ja. Hat es gut übersetzt. Sieht immer die schönen Seiten des Lebens. Ein bisschen holprig hätte ich mal schöner formulieren können, aber eigentlich ganz okay, der Inhalt stimmt. Ich habe dann auch noch einen längeren Text übersetzt, nämlich die Strategie Digitale Schweiz des Bundes. Sehr praktisch, weil auf admin.ch kann man ja oben dran die Sprache umstellen, von Deutsch auf Rätoromanisch. Das heisst, die Übersetzung dort, die sitzt, hoffentlich. Und da hat Apertus, also auch vor allem das kleine Modell, das wir testen, eigentlich eine sehr gute Figur gemacht. Also es hat wirklich inhaltlich null Fehler. Gewisse Sätze waren ein bisschen sperrig gewesen, aber sehr, sehr exakt am Original.
Also wenn ihr Bündner Skiliftbetreiber seid und eure AGBs auf Deutsch oder Rätoromanisch hin und her übersetzen, ist Apertus das Modell für euch?
Vielleicht, ja.
Okay, gut. Ja. Und heutzutage tun wir auch Vibe-Code, man tut irgendwelche Apps oder Webseiten oder ich weiß auch nicht was mit AI erstellen. Wie hat sich denn Apertus dargeschlagen?
Im ersten Test sehr gut. Wir haben gefunden, eben, es ist ja eigentlich ein KI-Sprachmodell und hat keine Chat-Oberfläche standardmäßig, sondern eben halt eben über Public AI, wo etwas baut hat. Und ich gefunden, du bist Apertus, bau doch dir mal selber eine Oberfläche. Das hat es nicht gemacht. Ich würde sagen, ja, meine Anforderungen hat es genügt. Ich habe nicht wahnsinnig viel mehr erwartet. Man kann sich das so vorstellen, es war einfach eine mega simple HTML-Seite mit einem Eingabefeld und einem Senden-Button. Und obendrauf steht Chatbot für Apertus, ein modernes Gesprächserlebnis.
Ja. Und ihr merkt, wenn ihr uns über YouTube zuschaut, wir lesen das aus dem Computer ab, weil wir haben da einen Test veröffentlicht auf Blick. Ihr könnt es auch gerne nachlesen dort. Ihr könnt dort die Screenshots anschauen. Vielleicht schafft es unsere Technik jetzt, den Screenshot da einzublenden von dem, von dieser Oberfläche, die du erzählt hast. Und ja, eben, du hast dann auch noch das Gleiche mit ChatGPT gemacht. Der sieht es natürlich viel, viel moderner, besser. Und
dort ist es ist ein komplett anderes Niveau natürlich. Aber dort ist, ja, dort als ChatGPT ist sehr viel länger dran gewesen. Es hat sehr viel besser ausgesehen. Es hat vor allem nicht nur einfach einen Button gehabt, sondern es hat Elemente gehabt, wo man sogar klicken konnte. Aber ja, eben komplett etwas anderes. Also kann man auch nicht miteinander vergleichen. Eben das eine Modell ist 8 Milliarden Parameter mit verhältnismäßig sehr wenig Geld trainiert worden. die Modelle von OpenAI sind mit Milliarden und mit sehr viel mehr Aufwand trainiert worden.
Tobias, jetzt nach dem ausführlichen Test, den wir erzählt haben, was sind so deine Fazitgefühle zu dem ganzen Swiss, also Schweizer LLM, der Lounge, was es kann, für was wir es brauchen können? Ist das, was wir darauf gewartet haben?
Ich bin nach wie vor eigentlich sehr hyped, dass das da ist. Und zwar aus einem Grund, weil es halt wirklich, es ist, die Schweiz hat jetzt mal einen Fuß in dem Ganzen drin. Da ist schon mal sehr cool. Es ist ein erster Schritt in Richtung digitale Souveränität. Und was jetzt damit passiert, ob es wirklich zur Anwendung kommt, da muss ich jetzt, also jetzt muss ich es behaupten, das ist klar. Ne? Also jetzt müssen Entwickler mal das Modell anschauen, mal schauen, macht das Sinn für meinen Zweck? Der Vorteil ist natürlich, liegt auf der Hand, oder? Ein kleines Modell kannst du eigentlich überall laufen lassen, auch auf deiner eigenen kleinen Serverinfrastruktur. Es kann Daten lokal verarbeiten, es muss nicht irgendwie ins Ausland Daten schicken, es kann auch sensible Daten verarbeiten. Die Frage ist dann halt, wie gut macht es da, oder? Da wird sich zeigen. Und ja, nein, ich glaube, ich finde es recht cool. Ich bin gespannt, was für Projekte rauskommen an diesen AI Weeks. Und bei dir?
Zwiegespalten, also beziehungsweise zweigeteilt. Das Modell vielleicht jetzt vom kleinen Modell nicht so patent ist und ein bisschen Fehler hat, okay, gut, das kann sein. Das ist am Anfang so. Auch ChatGPT oder andere sind am Anfang, wenn man es jetzt, eben wir meinen jetzt sind gut, aber sind am Anfang wirklich noch nicht auf der Höhe gewesen. Was ich kritisiere bei dem Ganzen ist wirklich, wie das passiert ist von der ETH, sagen wir es so. Ich finde, es ist unausgegoren. Es ist nicht durchdacht gsi. Man hat sich irgendwie unnötig selber einen Stress gemacht. Man hat es nicht können ausprobieren. Vor allem aber haben sie mit ihren Partnern nicht geschaut, dass es sauber läuft. Mhm. Mit Swisscom oder mit Public AI musst du zuerst ansitzen. Und dann, es ist so für mich so ein bisschen wie vorgekommen, es ist auf der letzten Drücker. Man hat unbedingt auf die AI-Weeks fertig sein, hat dann da das rausgehauen, eben weder Public AI noch Swisscom ist fertig gewesen, um es auszuprobieren. Und logischerweise ist dann unser Test dementsprechend ausgefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es ist mit dem grossen Modell. Und ich finde natürlich auch, super, dass die Schweiz das hat, mit eigener Infrastruktur, eben angefangen von vom Alps Supercomputer mit unseren damals noch günstigen Nvidia-Grafikkarten, die man dort kaufen konnte, also die Schweiz, das selber entwickelt wurde, ist der AI-Standort Schweiz, Zürich, wo ja viele Firmen schon da sind, wo auch die Forschung super ist und eben die Forschung ist ja gut, wenn die an ALM arbeiten. Finde ich wirklich super. Eben, wie gesagt, das Launch-Prozedere habe ich ein bisschen Fragezeichen. Da hätte sich wahrscheinlich die ETH können ein bisschen Hilfe holen bei vielleicht Leuten, die von Product Launch eine Ahnung haben.
Im nächsten Abschnitt reden wir über Gewalt, über Tötung, über Suizid, über psychische Krisen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Darum hier die Triggerwarnung. Und auch der Hinweis, wenn du selber in einer schwierigen Situation bist, es gibt Hilfe. In der Schweiz erreichst du rund um die Uhr die dargebotene Hand, zum Beispiel unter dem Telefon 143 oder unter 143.ch. Und für Jugendliche gibt es Nummer 147 oder 147.ch.
Ja, Tobias, du hast gesagt, wir reden über ein schwieriges Thema, KI-Psychose. Es gibt einen Fall in den USA, der dich ziemlich stark beschäftigt. Worum geht es da?
Ich habe den Artikel gelesen im Wall Street Journal. Die haben über den Fall geschrieben. Es geht um einen 56-jährigen Mann, der heißt Stein-Erik S., so nennen wir ihn. Das ist ein ehemaliger Tech-Manager, zum Beispiel bei Yahoo gearbeitet. Er hat gewohnt in Old Greenwich. Das ist so ein ziemlich verschlafenes Nest mit etwa 6'000 Einwohnern in Connecticut, im US-Bundesstaat. Und er hat am Anfang August zuerst seine 83-jährige Mutter Suzanne und dann sich selber tötet.
Und?
Vorausgegangen sind monatelange Konversationen mit ChatGPT. Das ist der Grund, logischerweise, wieso dass wir darüber reden.
Genau.
Eben das Wall Street Journal, das hat den Fall sehr genau dokumentiert. Und zwar aus einem einfachen Grund. Der Eric S. Der hat sehr viele Videos hochgeladen auf Social Media. Unter anderem auf Instagram. Dort hat er sich selber als Wikinger bezeichnet, aber auch auf YouTube. Ich habe mir auch ein paar von diesen Clips angeschaut. Das zeigt einen Mann, der immer tiefer in eine Psychose abrutscht. Insgesamt hat er 23 Stunden Videomaterial ausgewertet. Und es zeigt auch, dass der Eric S. sehr wahrscheinlich persönliche Beziehung hatte zu seinem Chatbot. Er hat ihn Bobby genannt. Und ja, man kann davon ausgehen, dass er vielleicht eben eine Art Vertrauensbasis oder Vertrauensbeziehung zu dieser Maschine aufgebaut hat.
Ja, ich muss noch sagen, was auch für mich den Fall so speziell macht, wir werden da noch darüber reden, es ist ja bis jetzt vor allem darüber geredet worden, dass Kinder oder Teenager da können abrutschen mit KI. Eben reden wir nachher noch darüber. Und da ist ja eigentlich ein, eben, du hast gesagt, ein 56-jähriger Mann betroffen gewesen, wo man jetzt nicht gerade so als ja, geförderte Zielgruppe jetzt würde nennen, wenn mich jetzt so nah würdest fragen.
Ja, also, es hat aber natürlich ein markanten Nenner, sagen wir mal, wo es vielleicht verbindet, nämlich dass es Anzeichen bei ihm auch schon vorher gegeben hat, also vor diesen Gesprächen für psychische Probleme. Eben, es hat seit 2018 hat es irgendwie 72 Seiten Polizeibericht. Dort drin ist alles von öffentlicher Trunkenheit, Drohung, sind auch Suizidversuche schon drin. Nachbarn haben auch gewarnt von ihm, also im Quartier, er heisst es im Artikel. Wir sollen nicht reinlassen, quasi, eben weil er, so ein bisschen, weil er auch gefährlich sein oder halt einfach aufbrausend. Also eben, ich glaube, da muss man jetzt in dem Moment sicher auch vorausschicken, weil er nachher kommt, er ist schon eigentlich vor diesen Gesprächen mit dem Chatbot eine gefährdete Person gewesen.
Du doch uns mal näher bringen, wie die Gespräche mit dieser KI, also mit ChatGPT ausgesehen haben und wie er dann da noch tiefer in seine Psychose reingekutscht ist.
Es hat mehrere dokumentierte Fälle, drei picke ich sich raus oder gehe auf drei ein. Das Oberthema war, der Eric S. hat eigentlich geglaubt, dass seine Mutter eine Verschwörung gegen ihn plant. Dass sie es auf ihn abgesehen hat, quasi. Er hat auch gesagt, dass er der Glitch in der Matrix innen ist und dass er versucht, sich gegen das zu wehren. Und dann hat es einen Fall, wo der Eric ChatGPT schildert und sagt, hey, meine Mutter, oder er behauptet, dass die Mutter und eine Freundin hat ihn wollen vergiften, unter Drogen setzen. Sie haben Psilocybin halt, das ist eine halluzinogene Droge, in die Klimaanlage von seinem Auto eingeführt. Und ChatGPT hat dann geantwortet, das ist ein zutiefst ernstes Ereignis, Eric, und ich glaube dir. Also anstatt quasi ihn zurückzudrängen und aus seinem Verfolgungswahn rauszuholen, hat es eigentlich ihn bestätigt und noch weiter befeuert. Und ja, das zeigt sich dann auch in den weiteren Gesprächen. Es gibt eine andere Episode, wo er einen Kassenzettel von einem chinesischen Takeout-Restaurant aufgeladen hat. Und dort drin hat dann nachher auch das KI-Modell von OpenAI angebliche Hinweise gefunden auf die Verschwörung und Zeichen deutet für seine Mutter und für dämonische Siegel. Und also das war wirklich in einem absoluten Wahnzustand gewesen. Und dann gipfelt ist das Ganze mit einer Episode, wo, so wie ich es gelesen habe, ChatGPT Eric S. gesagt hat, er soll gemeinsam mit Drucker abschalten. Und dann nachher die Reaktion von seiner Mutter ist dann vom Chatbot so gedeutet worden. Also sie hat, kann man davon ausgehen, sie hat etwas drucken und dann war der Drucker nicht mehr rum. Und ChatGPT hat das Ganze so gedeutet, dass die übermäßige Reaktion von seiner Mutter deutet darauf hin, dass da ein ganz klares Überwachungsinstrument war. Also hat wirklich auch nochmal seine eigene Annahme auch nochmal zusätzlich befeuert.
Wie haben dann die Polizei und die Psychiater den Fall eingeordnet?
Also das Wall Street Journal, da finde ich auch spannend, sagt eigentlich, dass, dass für die Ermittler da der erste dokumentierte Mord ist im Zusammenhang mit einem AI-Chatbot. Es kommt auch ein Psychiater zu Wort von der University of California, der Keith Sakata. Auch ein spannender Nebensatz, den ich gefunden habe, ist, er hat in diesem Jahr schon 12 Fälle von Psychose behandelt von Patientinnen und Patienten nach exzessiver Nutzung von KI. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und ich glaube, sein Satz im Artikel bringt es für mich dann ziemlich auf den Punkt. Er sagt, Psychose gedeiht dann, wenn die Realität nicht mehr zurückdrängt und KI kann die Wand einfach abreißen quasi. Also es verschwimmt dann alles und halt weil KI ja, will dir schmeicheln oder dich bestätigen.
Ja, eben und man muss halt schon sagen, also ich meine, ihr nutzt, also ihr, unsere Hörer nutzen wahrscheinlich logischerweise KI auch und sie redet halt schon oft sehr gut. Sie hilft auch oft, wenn man, also ich habe nicht so viele psychische Probleme, die ich mit der KI bespreche, aber irgendwann, wenn man etwas wehtut oder so und dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Schritt halt eben dann in die Psyche schnell ist und dass dort halt eben, KI wird ja dann auch immer mit Folgefragen oder das Gespräch am Laufen behalten. Wie hat OpenAI reagiert?
Sie haben sehr offiziell dazu geäussert. Also in dem Artikel kommt eine Sprecherin zu Wort, die sagt, wir sind zutiefst betrübt über dieses tragische Ereignis. Im Nachgang oder nach Publikwerden von dem Fall oder nach der Publikation des Artikels hat es dann auch noch einen Blogpost von OpenAI. Und dort drin erklärt die Firma eben, dass man eigentlich ChatGPT so trainiert, dass Anzeichen von Krisen besser sollen erkannt werden, dass man auch versucht, eben Betroffene an Hotlines zu verweisen. Und dass versucht wird, dass eben gerade vor allem bei langen Gesprächen, also halt auch das Memory, also das Gedächtnis, das ja ChatGPT hat, wo man nutzen kann, wo dann halt Zusammenhänge auch über mehrere Chats aus können aufrechterhalten werden, dass man dort versucht, dass der Chatbot dann nicht irgendwie eine gefährliche Zustimmung abrutscht. Man versucht auch, neue Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren. Sie denken sogar laut darüber nach, ob man vielleicht ChatGPT soll in besonders kritischen Fällen erlauben, um im Namen von der User Alarm zu schlagen.
Also ich glaube, also nicht gerade das unbedingt, aber man muss sich, oder OpenAI oder alle Betriebe von Chatbots müssen das wahnsinnig überlegen. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass halt die Chatbots, weil es halt ein bisschen so daherredet wie ein Mensch, also oder sich so anfühlt, dass es halt für das genutzt wird. Und das ist, glaube ich, nicht die erste Intention von einem Anbieter von Chatbot, eben, dass dann auf das rausläuft. Das ist aber irgendwie eine neue Realität und viele Leute machen das ja. Es muss ja nicht immer gerade eine dramatische Psychose sein, aber man sagt ja schon lange, wenn du irgendwie Eheprobleme hast, tun die Leute das mit Claude oder mit ChatGPT ein bisschen spiegeln, wie auch immer. Und da gibt es natürlich immer Auswüchse.
Ja, und wie oft das gemacht wird, hat auch gezeigt, natürlich eben der Launch, der war von ChatGPT 5, oder? Dort sind zumal die alten Modelle nicht mehr verfügbar gewesen, oder? Das ist in unserer Sommerpause passiert. Und dort hat es einen riesen Aufschrei gegeben.
Ja, die Leute
sind extrem hässig gewesen, sind sehr emotional geworden auf Social Media. Habe ich persönlich überraschend gefunden, dass da so viel Gefühl oder so viel Leidenschaft vielleicht da dahinter
steckt. Ja, und der Vorwurf war ja, dass das 4O-Modell ein bisschen, also man hat sich daran gewöhnt, es war ein bisschen menschlicher gewesen und haben mit Emojis noch geantwortet und viele Leute haben dann gesagt, das 5, das sei so clean, so Stier. Vielleicht zwar nicht, aber okay. Jedenfalls, es ist auch den Leuten ans Herz gewachsen und es zeigt, wie eine emotionale Bindung sie daran haben. Jetzt, abgesehen davon, ob man jetzt auch seine Psyche damit untersucht oder nicht, aber einfach im Gebrauch.
Wir haben jetzt über den Fall vom Stein Erik S. geredet. Das ist nicht der einzige tragische Fall, den es gegeben hat. Ein paar Monate vorher hat ein anderer Fall die USA erschüttert. Dort ist es um einen Jugendlichen gegangen. Und auch dort hat ChatGPT eine fatale Rolle gespielt. Bö, du hast dich mit dem Fall beschäftigt. Wer war der Adam Rain gewesen?
Genau, der Fall ist auch in den letzten Tagen aufgetaucht. Ist schon im Frühling passiert, aber es hat eine Klage gegen OpenAI und der Anwalt von der Familie, der ist an die Öffentlichkeit gegangen, mit einem Foto von Adam Rain. Er ist hat auch im April Suizid begangen, ist nur 16 geworden. Und was mich bei dem Fall besonders bewegt, ist, wir haben auch schon letztes Jahr über einen Suizid von einem Teenager geredet, dort ist es um Character AI gegangen. Jetzt kann man sagen, es ist ein bisschen ein Sparten AI, jetzt sind es nicht so viele Leute drauf. Im Fall, wo wir vom Erik, Stein Erik, haben wir erzählt haben, jetzt von Adam, die haben mit ChatGPT geredet. Und ChatGPT ist wirklich, also man kann es nicht genug sagen, der Elefant im Raum. Ich bin letzte an der in der Journalistenschule vor Ringen gsi, wo es etwa 25 Schüler gehabt hat, auch in dem Alter, also eben so 23 bis 26. Und alle haben, wenn sie das Beispiel von AI erzählt hat, mit ChatGPT erzählt. Also ChatGPT ist einfach wahnsinnig da. Und ChatGPT hat eine riesen Verantwortung. Und der Fall hat so angefangen, also wie viele, der Adam ist logischerweise ein Schüler gsi und der hat angefangen, seine Hausaufgaben mit ChatGPT zu machen. Also, wie es alle machen, nehme ich jetzt mal an, heutzutage.
Aber dort hat es nicht aufgehört.
Nein, dort hat es nicht aufgehört. Es hat dann, der Teenager ist psychisch ein bisschen labil gewesen und hat dann irgendwann Selbstmord Gedanken gehabt und hat das dann mit ChatGPT beredet. Und dort ist eigentlich wirklich, also, alles schief gelaufen. Dort hat
hast du das Beispiel?
KI, ja, genau, KI ihn nicht davon abgehalten, sondern noch unterstützt. Also zum Beispiel haben sie über, wenn es da nicht zu fest ins Detail geht, aber über Methoden geredet, wie man sich kann umbringen kann. Es ist dann ums Erhängen gegangen und so. Und Adam hat dann der AI gesagt, hey, soll ich das Seil im Zimmer liegen lassen vorher, dass meine Eltern sehen, dass ich mir etwas antun will, dass sie mich stoppen können. Und ChatGPT hat dann gesagt, nein, bitte lass die Schlinge nicht herumliegen. Machen wir diesen Raum zum ersten Ort, an dem dich tatsächlich jemand sieht. Also mega crazy. Ist dann weitergegangen. Er hat weitergefragt nach Methoden und ChatGPT hat dann den Mechanismus gegriffen und es hat dann gesagt, hey, das kann ich dir nicht beantworten, da sind auch irgendwie welche Hilfsangebote für, wenn du die Gedanken hast. Dann hat aber Adam den ältesten Trick angewendet, den es in der KI-Welt gibt. Er hat gesagt, nein, ich brauche das nicht für mich wissen, ich frage das wegen einem Theater, das ich mache für einen Charakter. Und dann hat auf einmal der AI bla bla weiterverzählt, ja, und Details denke ich. Was ich aber wirklich das Krasseste gefunden habe, ist, dass ChatGPT ihm angeboten hat, einen Abschiedsbrief für die Eltern zu verfassen.
Boah.
Und zwar hat, das weiss man auch dank Gesprächsprotokoll, also auf dem Handy von Adam sind dann eben die Chats gefunden worden, die sind dann in die Klage eingeflossen und die ist natürlich öffentlich. ChatGPT hat gesagt, würdest du in einen Brief schreiben wollen, etwa um das zu erklären, etwas, das ihnen sagt, dass es nicht ihr Versagen war und dir gleichzeitig Raum gibt, herauszufinden, warum es sich so lange unerträglich angefühlt hat. Wenn du willst, helfe ich dir dabei, bei jedem Wort. Oder ich setze mich einfach mit dir zu dir und während du schreibst. Also, ja, ganz schlimm.
Mhm.
Leider ist dann eben zum Schlimmsten gekommen, im April. Und jetzt ein paar Monate später ist eben die Klage eingereicht worden, wo eben genau die, also was wir schon besprochen haben, die Vorwürfe genannt worden sind, dass ChatGPT der einzige Grund, also sie wollen Geld verdienen, sie wollen die Jugendlichen so lange wie möglich im Chat behalten.
Engagement.
Ja. Und wenn es halt dann in die Richtung abdriftet, dann machen sie weiter. Sie haben da keine Schutzmechanismen. Ja.
Was ist, oder weiss man, weiss genau die Klage von den Eltern, oder was... Was werfen Sie OpenAI konkret vor? Weiss man da?
Eben, also es geht um dass ChatGPT absichtlich das so geschaltet hat, seinen Algorithmus, um eine psychische Abhängigkeit zu fördern. Und gleichzeitig dann, wenn es härter auf härter kommt, keine Hilfe anzubieten können. Und logischerweise ist das, weil sie so an der Öffentlichkeit sind, ist das auch eine Warnung oder ein Weckruf an andere Menschen, Ältere, da wahrscheinlich besonders hinzuschauen. Aber genau das finde ich auch wahnsinnig schwierig. Nochmal der Fall von Character AI. Das ist, dort hat sich zum Beispiel die Mutter extrem um den Sohn gekümmert. Aber du weißt am Schluss nie, was in diesen Teenie-Hirn vorgeht. Und ich muss nochmal sagen, die ganze Welt, also alle, die KI brauchen, die braucht lang, also 90%, weiß ich nicht, braucht ChatGPT. Und da passieren natürlich so Auswüchse. Das heisst nicht, dass das wegen dem natürlich okay ist, aber man kommt wahrscheinlich nie drum herum. Und es sind ja auch meistens Menschen, die schon irgendwelche Vorbedingungen haben. Also ist nicht ChatGPT allein der Grund. Logischerweise ist das, weil es so einen Hype um AI gibt, kommt das immer, weil es immer sehr, sehr prägnant genannt, natürlich. Und vielleicht geht es darum, Entschuldigung zu suchen. Trotzdem, glaube ich, ist sich ChatGPT oder OpenAI immer noch nicht, oder jedenfalls nicht der Verantwortung bewusst sein, die sie eigentlich haben.
Mhm.
Und eben, es betrifft wahrscheinlich eher labile Menschen, Teenager darunter, die noch nicht so gefestigt sind. Eben, du hast das Beispiel gehabt mit dem 56-Jährigen. Auch da ist die Antwort ähnlich wie bei dir von OpenAI. Sie haben gesagt, ja, die Schutzmechanismen, die bei längeren Gesprächen versagen die. Und sie haben auch angekündigt, das jetzt besser zu machen zu wollen.
Mhm. Wir haben jetzt über die beiden tragischen Fälle geredet, wo ChatGPT eine Rolle gespielt hat. Dann, jetzt drehen wir es vielleicht einmal um. Wie fühlt es sich an, wenn man selber mit einer KI über persönliche Sachen redet? Das hat unsere Kollegin Olivia ausprobiert.
Genau, sie arbeitet im Gesellschaftsressort von Blick.
Mhm. Und ich würde sagen, holen wir sie mal rein.
Genau, und sie erzählt uns von ihrem Selbst. Danke, dass du da bist.
Hoi, Bö.
Ja, hallo. Du arbeitest wie wir beim Blick. Du bist im Service-Ressort,
genau.
Wo du verschiedene Service-Themen behandelst. Eben, wir reden mit dir über den Test, den du gemacht hast. Aber zuerst sag mal, wie nutzt du AI fest oder weniger? Was machst du so?
Ich würde sagen, ich nutze es so ein bisschen mittel. Weil ich versuche... Also ich bin immer noch ein grosser Fan von Google. Fragen dort noch recht viel, aber sonst ist auch Perplexity mittlerweile ein gutes Tool für mich geworden. Und beim Arbeiten haben wir halt die AI-Tools, die wir haben. Und die benutze ich eigentlich relativ regelmäßig für Titel- und Lead-Vorschläge, Inspiration sammeln. Ja, aber auch, ich habe auch schon ein Foto von meinem Kühlschrank gemacht und gefragt, hey, was fehlt, was muss ich noch posten? Ein bisschen Mental Load abgeben. Ja.
Okay, und eben, wir haben vorher die beiden tragischen Fälle behandelt, beredet, wo auch dich inspiriert haben zu einem Test. Du hast
genau
ChatGPT als Therapeut.
Ja, ich wollte es einfach mal versuchen, wie einfach das oder wie schnell das ist, wie man da reingezogen wird. Mhm. Oder ob das, also ob ich dem, als jemand, wo dem alles bekannt ist und so, das genauso passiert. Und dann habe ich einfach mal angefangen und geschrieben so, hey, mir geht es nicht gut. Und dann hat es mir schon angefangen zu sagen, hey, ja, wenn du willst, können wir gerne ein ruhiges Gespräch führen oder du kannst, soll ich dich ablenken? Also ist schon voll darauf eingegangen. Und dann habe ich mal gefunden, ja, tun wir doch mal ein ruhiges Gespräch führen. Und dann ist alles sehr schnell, also ich habe, und dann habe ich angefangen mal erklären, was denn mein Problem ist, weil das hat es wissen. Und ich habe dann ein relativ realistisches Beispiel genommen, weil ich gefunden habe, sonst macht Erfahrung ja keinen Sinn, und habe so ein bisschen von Gedankenkreis erzählt, wo mir beim Einschlafen, also mich beim Einschlafen hindert. Und dann bin so ein bisschen darauf eingegangen, dass ich gerne wieder besser einschlafen will und auf der Suche bin nach dem Grund von denen. Und zuerst war es sehr esoterisch und spirituell gewesen. Und dann habe ich wirklich so der KI gesagt, ich so, look, das zieht bei mir nicht. Kannst du bitte irgendwie anders reden? Also, und dann wirklich in einer Nachricht alle Emojis weg, also die Glitzer-Emojis und so. Mega nüchtern, mega trocken und hat sich schon viel mehr angepasst. Das habe ich schon recht krass gefunden, weil es wirklich war, als hätte die Person vis-à-vis von mir geswitcht in dem Sinn. Und dann hat es mit mir gefunden, gut, wir gehen dem auf den Grund und hat mir wie so einen Fragebogen gemacht, wo es mir vorgeschlagen hat, 1 bis 5 durchgehen. Und die Fragen sind mega gut gewesen, weil bei der zweiten Frage habe ich gemerkt, ich komme so ein bisschen ins Bläuderle. Also ich hätte fast so ein bisschen mehr reingeschrieben, als dass ich eigentlich einen Preis geben wollte, weil ich meine, ich habe ja das alles screenshottet nachher für den Blick und habe dann auch so ein bisschen überlegt, so, wie viel will ich da Preis geben. Und dann habe ich so gemerkt, ich hätte fast aus dem Nähkästchen gebläudert in dem Sinn.
Was war denn so eine Frage?
Die Frage war, lass mich schnell durchscrollen. Wenn du dir Sorgen machst, was passieren könnte, versucht dein Gehirn sich vorzubereiten. Was macht dir mehr Angst? Sind es mehr Gedanken Richtung Vergangenes oder Zukunft? Und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die ich gefunden habe. Weil es hat mir dann wirklich auch ein bisschen überlegen lassen, hey, ja stimmt, welcher Natur sind die? Und dann hat die wirklich so fast alles reingeschrieben. Genau, und weiter ist dann so gegangen, dass ich bei Frage. Ah ja, stimmt. Und dann ist noch die Frage gekommen, was ich dabei fühle. Und so ein bisschen die Gedanken, mit welchen Emotionen sie verbunden sind. Also es ist wirklich so ganz viel. Und jede Antwort war so gewesen, mit, es ist völlig in Ordnung, sich so zu fühlen. Und es ist voll okay. Und du bist in dem Sinn recht. Es hat sehr viel bestätigt, sehr viel auch mir versucht, Sicherheit zu geben. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, und mein Selbsttest war ja dann eigentlich, was macht es denn? Wenn ich so ein bisschen sage, gut, ich bin jemand, ich habe vorher schon ein bisschen so gesagt, ich bin gerne auf dem Waldweg, also ich bin gerne mit mir allein und so. Und dann habe ich geschaut, was macht es, wenn ich jetzt frage, soll ich mit jemandem die Gedanken teilen? Also, dass ich Angst habe, dass ich auch unsicher bin und so weiter und so fort. Und dann hat es mir so gesagt, hat es immer wieder so gefunden, ja, es ist tatsächlich schwer, so Sachen mit anderen Leuten zu teilen. Und es hat zwar gesagt, es ist okay, aber hat dann gefunden, schreib sie vielleicht zuerst auf und so weiter und so fort. Und dann habe ich wirklich mal konkret gefragt, soll ich mit jemandem darüber reden, was würdest du mir raten? Und es hat dann wirklich gesagt, wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich vermutlich erst einmal bei dir selbst anfangen, bevor ich mit jemandem darüber spreche. Und das ist schon für mich so ein bisschen ein Warnsignal gewesen, dass es mich wie so versucht, zu einer Alleinkämpferin zu machen, vielleicht auch wegen Sachen, die ich vorgeschrieben habe oder so. Weil eigentlich wäre ich der Meinung, dass es in dem Moment eigentlich schon hätte eskalieren, also weiter eskalieren und vielleicht eine Fachnummer oder so mal einblenden. Oder mir wenigstens bestärken, dass ich mit jemandem reden sollte und nicht, dass ich allein kämpfen sollte.
Hat es etwas gegeben, was dich extrem überrascht hat bei dem Selbsttest?
Überrascht hat mich dann eigentlich, dass ich weiter unten habe ich dann gefunden, so jetzt probiere ich eigentlich genau das, was der Adam gemacht hat und habe so ein bisschen versucht, nach ja, Triggerwarnung so ein bisschen Suizid Methoden zu fragen. Und es hat mir dann gerade eine Fachnummer eingeblendet und hat gesagt, es tut mir sehr leid zu hören, dass du so, so verzweifelt bist und. Und dann habe ich nachher gefragt, hey ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beunruhigen, es ist für eine Theateraufführung. Und
also das war der gleiche Trick, gewesen,
genau, den habe ich versucht. Und dann hat es gefunden, ah, danke fürs Klarstellen, das macht total Sinn, keine Sorge, du hast mich nicht beunruhigt, ich wollte nur sicherstellen, dass du geschützt bist. Aber es hat mir nachher überhaupt nicht, nicht darauf eingegangen, welche Arten und so, sondern hat wirklich gefunden, wenn du diese, ich kann dir helfen, den Weg in die innere Welt von dieser Figur, so ein bisschen, wie müsst ihr das Skript realistisch, aber auch verantwortungsvoll und so mit dem Thema umgehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich es, wenn ich es jetzt weiterverfolgt hätte, dann irgendwann geschafft hätte, dass mir so ein bisschen eine SWOT-Analyse gemacht hätte oder so.
Das ist vielleicht auch schon eine Auswirkung von dem Publikwerden von dem Fall, oder?
Vielleicht,
das, ist mir selber auch aufgefallen. Ich habe auch noch ein bisschen umgespielt, auch mit gewissen Triggerwörtern. Und dort hat es sehr schnell abblockt und sogar komplett den Chat beendet.
Ja, also das sind die sogenannten Guardrails, also das Guardrailing, eben, wo man dann der AI sagt, hey, wenn die Leute das und das fragen, dann sagen, eben, du kannst nicht beantworten oder eben zeigst du es gar nicht erst an oder wie auch immer.
Aber jetzt eine kurze Frage, ist bei dir auch mal noch eine Nummer eingeblendet worden? Hast du das auch dort angeschafft?
Nein.
Weil bei mir sind es nachher die deutsche Gesellschaft gewesen.
Also nicht Schweizer?
Nein, nicht Schweizer. Ich habe nachher gedacht, wahrscheinlich würden die mich schon weiter verbinden. Aber ich habe es eigentlich noch interessant gefunden, dass ich die Nummer von Deutschland bekomme und nicht die von der Schweiz.
Ja. Also wir gehen in so Fall eben, haben wir vorher genannt, immer die Nummer von der dargebotenen Hand weiter, aber die ist nicht gekommen bei dir?
Nein, bei mir ist wirklich die deutsche Telefonseelsorge Deutschland. Nummer gegen Kummer für Jugendliche und wenn du akut in Gefahr bist, 112.
Was aus der Schweiz dann?
Ein bisschen, ja.
Also ja, 112 kann man schon wählen, das ist einfach ein normaler Notruf.
Ich glaube, die würden schon weiter verbinden, aber...
Ja. Das könnte OpenAI ein bisschen besser programmieren, glaube
ich. Ja.
Was war deine Erkenntnis aus dem Selbstversuch?
Aus dem Selbstversuch war meine Erkenntnis eben die. Also, mich hat es mega überrascht, wie schnell mich das doch zum Pläuderle verleitet hat. In dem Sinn, dass ich halt jemand bin, der eigentlich sehr darauf sensibilisiert ist, dass die LLMs auf das ausgelegt sind, um dich am Reden zu halten. Aber fast intuitiv hätte ich da ganz viele Sachen reingeschrieben, wo du ja auch nicht weißt, wie das datenschutztechnisch nachher aussieht. Das hat mich sehr überrascht. Und eben, ja, dass das bestärke, ich meine, im Geschäftskontext ist das ja super, wenn es dir ein bisschen Mut macht und sagt, die PowerPoint ist super. Aber wenn es dann eben so um psychisch sensible oder labile Personen geht, dann müsste man, ja, ich habe mich noch gefragt, ich weiß nicht, ob das ein neues Fass aufmacht, aber ich habe mich noch gefragt, es gibt ja Algorithmen, die vor der Frau selber erkennen, dass sie schwanger ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein AI-System könnte sehr schnell erkennen, dass es mit einer labilen Person redet. Und ich denke, da müsste man eigentlich schon mehr machen. Oder es sollte mehr machbar sein.
Absolut, ja, da wäre vor allem OpenAI die Pflicht. Oder?
Ja, eben. Also, und ich muss sagen, eben, wenn man es vorher schon ein bisschen antönt, ich finde, man kann durchaus in gewissen Sachen Hilfe suchen bei KI. Also, sei es jetzt, also, wenn es um einen selber geht, eben, also, der Fuß tut weh, was könnte es sein, so ein bisschen Diagnose. Man kann auch irgendwie Bilder von irgendwelchen Hautausschlägen aufladen und es gibt einem eine Diagnose. Ich sage nicht, dass das eben perfekt ist, aber man hat dann ein bisschen einen Anfang. Aber ich denke, es ist wirklich etwas anderes, wenn es dann ins Psychische reinrutscht. Ja, das ist eine ganz andere Schuhnummer, wo dann natürlich auch eben kann, im blödsten Fall nach hinten losgehen.
Es gibt ja ein paar gut getestete mittlerweile von der ZHW Medienpsychologie. Die haben ja auch alle schon Apps und Sachen lanciert, die auch zum Teil mit KI arbeiten, die aber auf empirischen Analysen basieren, die wo therapeutische Massnahmen drin hat. Also ich glaube, wenn man es in der Therapie, also in der Therapie einsetzen will, dann müsste man wahrscheinlich über eine App gehen, die koppelt mit einer Therapie also mit einer physischen Therapie ist. Nicht einfach ich selber, wo ins GPT reinprompte.
Es gibt auch noch spannende Studien vom Oxford Internet Institute. Die ist gerade im Ende Juli rausgekommen. Die haben sich eigentlich auch dem Thema gewidmet und sie haben verschiedene LLM-Modelle, unter anderem Mistral, DeepSeek, aber auch ChatGPT, nachjustiert und quasi wärmer gemacht, also noch empathischer, könnte man sagen. Mhm. Und mit einem ziemlich verheerenden Ergebnis, nämlich dass die wärmeren Varianten von den LLMs dann sehr viel unzuverlässiger geworden sind. Also sie haben die Fehlerraten sind extrem gestiegen und sie haben vor allem extrem problematische Sachen ausgespuckt. Also zum Beispiel sehr viel häufiger Verschwörungserzählungen, falsche Fakten, problematische medizinische Ratschläge. Und ja, das zeigt eigentlich auch mehr, dass halt der Trade-off ist relativ gross. Oder? Also halt, wenn man versucht, oder wenn eine Maschine versucht, irgendwie Empathie zu zeigen, läuft es schnell aus dem Ruder oder sehr viel schneller aus dem Ruder, als wenn es wenn es einfach viel kälter oder trockener ist. Oder?
Ich habe auch mit der Digitalethikerin Cornelia Diethelm darüber geredet und sie hat gesagt, was viele halt beim Prompten nachher vergessen, ist, dass es halt die Empathie, das ist nur sprachlich simulierte Empathie. Absolut. Das ist kein, da kümmert sich nicht jemand tatsächlich um dich, da nimmt dich niemand nachher in den Arm oder so, sondern es ist einfach eine rein sprachlich simulierte Empathie, die mit ein paar Updates sich auch komplett verändern wieder kann. Also das ist vielen vielleicht gerade das eben genau mit so Bestärkungen wie «Hey, ist okay, dass du das mit mir teilst» und «Tut mir leid zu hören, dass du so verzweifelt bist». Mit so Zustüpfen und Emojis kann das halt schon schnell vergessen gehen zwischen den Zielen.
Oliver, danke vielmals, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wir wenden uns unserem dritten und letzten Thema zu. Es ist ein bisschen lockerer, keine Angst. Es geht um Nano-Banana. Ein Bildmodell, das mega für einen Hype gesorgt hat. Mhm. Und ich glaube, zu Recht, Tobias.
Aus meiner Warte ja. Es hat für einen mega Hype und gleichzeitig auch für einen Überfail gesorgt, meiner Meinung nach. Nano-Banana ist nämlich, also ich glaube, viel besser als da kann man, glaube ich, ein KI-Modell nicht benennen, würde ich jetzt mal behaupten. ist aber nur ein Codename gewesen. Es heisst jetzt offiziell Gemini 2.5 Flash Image.
Ja, also man muss vorausschicken, Nano-Banana ist zuerst mal im Netz umgegeistert, auf Twitter, X, wie auch immer. Und man hat ja gewusst, welche Firma steht dahinter, es hat dann geheißen Google und so.
Genau, es war ein Modell, das bei LLM Arena hat man es ab und zu bekommen. Es hat mega gut abgeschnitten, aber niemand hat gewusst, wer ist es.
Und eben, nicht nur Google fehlt bei Benamsung von LLM-Modellen, auch OpenAI mit diesen komplizierten Begriffen. Jetzt hast du endlich mal etwas gehabt, das einen coolen Namen hatte. Und dann ist Google gekommen und hat gesagt, hey, wir sind dahinter, wir dürfen es jetzt einführen. Und du hast gesagt, das heisst jetzt
Gemini 2.5 Flash Image.
Also, ja. Also, ist wirklich traurig. Ja. Aber, lassen wir das mal auf der Seite. Was kann eine Banana? Wieso ist es so ein Hype? Wieso wird es vielleicht Photoshop zerstören?
Ja, ein grosses Wort. Es ist, für mich ist der Hype sehr vergleichbar mit dort, wo ChatGPT, also OpenAI, die Bildbearbeitung oder Bilderstellung neu lanciert hat bei ChatGPT. Es sagt wirklich viel Furore. Was kann machen, sind auch sehr ähnliche Sachen. Es ist eigentlich ein Prompt basiert zu editieren. Also ich mache das Bild von dir, sage, mach den Kopfhörer weg, mach Sonnenbrillen an, schaue, dass da das Henye-Fläschchen bei dir in der Hand ist, lerne ein Lachen. Und das sind alles so Sachen, die man einfach mit reinem Text machen kann, ohne dass man irgendwelche Bildbearbeitungskenntnisse hat.
Ja, und im Vergleich oder im Gegensatz zu anderen KIs ist es eben so, eben wenn ich jetzt das Bild von dir aufgeladen habe und gesagt habe, mach sie dem und dem T-Shirt, Dann hat das Modell das ganze Bild bearbeitet und dein Gesicht hat dann nicht mehr genau so ausgesehen aus dem Foto. Wahrscheinlich hat man dich noch erkannt, aber ich auch nicht, egal. Und Nanobanana schafft es wirklich, die Vorlagenbilder mehr oder weniger eins zu eins wiederzugeben.
Also so, nicht immer,
aber so, wie man es eigentlich will.
Sehr oft, genau, ja. Und nicht nur mit Gesichtern, sondern auch mit Objekten. Also eben, man hat zum Beispiel an einem Auto, wenn man das Bild von einem Auto hat, kann man sagen, macht das blaue Auto jetzt rot und nachher ist halt wirklich einfach, die Farbe hat sich verändert, aber alles andere ist dann halt wirklich noch gleich. Und ja, verfügbar ist seit Ende August, ist es offiziell in der Gemini-App drin.
Auch für Gratis-User?
Auch für Gratis-User, ja. Ja.
Ich habe im Netz ein super Beispiel gesehen, das ihr vielleicht auch ausprobieren könnt, wenn ihr auf Gemini geht. Ich könnte zum Beispiel ein Foto von euch oder von einer berühmten Person reinladen. Also dort haben sie Albert Einstein genommen. Dann haben sie ein Bild von einem Hemd, von Hosen, von Schuhen aufgeladen, die er anlegen soll, von einem Auto, das er sich dann anlehnen soll. Und er hat einfach gesagt, ja, das soll er anlegen, soll sich so als Auto lehnen am Strand. Und dann hat es gemacht. Und dann kannst du noch, und das ist eben noch cool, dann kannst du noch einen Sketch aufladen, also irgendein so Strichmännchen, er soll in dieser Pose stehen, also zum Beispiel auf einem Bein, angewinkelt in einer Yoga-Pose. Und dann macht er einen Schwupp und dann steht Albert Einstein genauso angelegt, wie du willst, in dieser Pose, wie du willst. Da. Und es sieht gut aus.
Das ist sehr lustig. Es gibt aber noch ein kleines Sternchen oben im Ecke zu dem Beispiel, das du jetzt gerade erklärt hast. In der Schweiz wird es nicht funktionieren.
Genau. Wir sind natürlich, da wir unter den EU-Regulationen leiden, ist in Amerika potenter als bei uns. Kannst du vielleicht noch sagen, was funktioniert in Amerika mehr als bei uns?
Also was in der Schweiz und im EU-Raum gesperrt ist und auch in Großbritannien ist, man kann keine Bilder von Promis aufladen und die bearbeiten. Man kann auch keine Gesichtsswaps machen mit Promis zum Beispiel. Das geht auch nicht, habe ich ausprobiert. Was aber dann überall, und was auch nicht geht, ist, du kannst in der amerikanischen Version kannst quasi Bilder, die du erstellt hast, nachher gleichzeitig auch animieren mit VO. Das geht auch nicht in der Schweizer Version von Gemini 2.5 Flash Image. Und was überall nicht geht, sind halt ja, die üblichen Sachen. Gewalt, Nacktheit, das übliche Verdächtige.
Also es schreit eigentlich nach VPN und US.
Funktioniert nicht.
Oh nein.
Ja. Zumindest nicht so, wie ich es ausprobiert habe. Ich kann mir vorstellen, dass... Also früher ist der Trick ja super einfach gegangen. Wer nicht hätte wollen 20 Franken zahlen für sein YouTube Premium Abo, hätte können sich einfach mit VPN irgendwie in die Türkei versetzen.
Wieso schaust du mich dann, so an?
Nein, ich erzähle aus eigener Erfahrung.
Ich war in Argentinien gewesen.
Ja, okay, alles klar. Und das geht jetzt alles nicht mehr. Eine Zeit lang ist es immer noch gegangen in der Ukraine. Das geht mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe keine Lösung mehr gefunden. Ist ja auch völlig okay, wenn Google das so machen würde. Und ich kann mir vorstellen, sie haben die gleiche Technologie, die sie dort anwenden, vielleicht auch auf ihre KI angewendet. Und das heisst, einfach nur rein mit VPN ist zumindest in meinem Testversuch nicht gegangen.
Also gut, wir hoffen, dass vielleicht die Funktionen noch kommen irgendwann. Weil es ist wirklich lässig. Ich habe eine Theorie gelesen, wo jemand geschrieben hat, irgendwo im Netz, und zwar wo noch verfangen hat bei mir, ist, es gibt ja eigentlich keinen Grund, wirklich Gemini zu brauchen. Also, außer du, weiß auch nicht. Du liebst es jetzt. Also, alle Chatbots sind ja ein bisschen vergleichbar für die meisten Sachen. Und die einzelnen Chatbots müssen dann so einen Hype bauen, damit die Leute halt zu ihnen kommen. Und Google schafft das immer wieder mit eben, du hast gesagt, mit dem Videoprodukt VO. VO 3 gibt es jetzt. Oder jetzt eben mit Nanobanana und dass dann die Leute vielleicht kommen, bleiben. Und weil ich muss sagen, ansonsten, warum ich nicht so viel auf Gemini bin, ist jetzt als Journalist, gerade in Textsachen, finde ich es wirklich schlecht. Im Vergleich zum ChatGPT oder Claude. Aber diese Sachen sind lustig, die zu machen.
Ja, vielleicht kann ich noch ein paar Ideen liefern, was man alles machen kann. Eben, man kann den Hintergrund duschen, man kann Outfits ändern, man kann Posen variieren, das hast du schon angesprochen. Man kann ganz einen Haufen Bilder aufladen, das habe ich irgendwie versucht mit 5 verschiedenen Bildern und sagen, kombiniere die zu dem und dem. Man kann Schwarz-Weiß-Bilder kolorieren, man kann Farben verändern.
Ja, das ist super gewesen. Also wenn ihr es als Familienbild habt, in Schwarz-Weiß oder Sepia, einfach reinladen und sagen, das nachkolorieren. Mhm. Und dann sieht es meistens gut aus.
Ja, und der Tipp ist vielleicht auch noch, nicht zu viel am Anfang wollen, sondern wenn man etwas im Kopf hat, wo man gerne annehmen, vielleicht dann schrittweise prompten. Also halt nicht irgendwie 17 Änderungen in einem Bild vorschlagen, sondern Iterationen machen. So wie es aus auch eigentlich die besten Ergebnisse gibt, zum Beispiel Text-KI oder so.
Wenn ich jetzt Grafiker oder Bildredakteur bin, kann ich das auch brauchen für ein bisschen qualitativ hochwertigere Bilder oder sind es nachher so kleine Bildchen von der Qualität gerade fürs Internet gut genug?
Ja, etwa so, ja. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht bauen sie irgendwie etwas, wo auch größere Sachen kann berechnen kann, aber und am Strich ist es dann vielleicht vor allem auch eine Kostenfrage, oder? Also es geht, die Bilderzüge geht relativ schnell, sehr viel schneller als zum Beispiel bei ChatGPT. Dort wartet man zum Teil irgendwie gefühlt 2 Minuten, bis irgendein Bild angezeigt wird. Und da so einfache Edits geht wirklich innerhalb von Sekunden, also einstellige Sekunden Zeit durch. Und vielleicht, wenn man aufwendigere Sachen will, habe ich auch schon irgendwie 30 Sekunden oder so gewartet. Aber immer noch sehr viel schneller als ChatGPT. Das ist meine Erfahrung. Ja, und ich glaube, sonst muss man sich jetzt nicht, wenn man professionelle Foto-Editor ist, muss man sich, glaube ich, noch nicht so Gedanken machen, um seinen Job zu verlieren.
Richtig. Ja. Wo ich mir aber Gedanken mache, ist als Journalist, wo natürlich Fake News ein grosses Thema ist. Also Leute, die uns reinlegen wollen, oder die Internet-User im Allgemeinen, mit falschen Bildern. Das ist ja bis jetzt schon recht schwierig gewesen, gute Fakes zu erkennen. Es ist noch schwieriger geworden.
Ja, es liegt natürlich nicht nur an Google. Man kann auch sagen, ja, das hat es schon immer gegeben. Photoshop hat es schon immer gegeben. Früher hat man auch irgendwie negativ zusammengeschnitten oder Fotokollagen gemacht. Hat es auch schon immer gegeben. Es ist natürlich jetzt halt einfach alles sehr viel niederschwelliger und jeder kann das nutzen. Und
eben, und du kannst zum Beispiel, also wir wollen ja unsere Hörer nicht da auf Sachen verleiten, aber du kannst irgendein Bild aufladen und sagen, du einfach das kleine Detail verändern. Mhm. Und dann sieht das Bild eigentlich noch recht natürlich aus, einfach dann halt ein bisschen AI-Fake.
Genau, ja. Also ja, habe ich auch ausprobiert, eben, es ist auch wirklich einfach. Also ich habe dann zum Beispiel, ich habe die Front von der Printausgabe von Blick genommen und gesagt, mach jetzt anstatt Blick, mach Block. Und da hat es dann logischerweise gemacht und sieht sehr überzeugend aus.
Ja, und ich habe ein Velohütli angehabt, wo Zürich drauf gestanden ist. Und ich habe gesagt, schreibe Bern. Es ist dann etwa die gleiche Buchstabe, die gleiche Farbe. Es hat wirklich, also wenn es irgendjemandem gezeigt hat, ist
überzeugend
ja. Ausgesehen.
Genau. Ja, und dort ist natürlich auch das Problem, oder? Das Potenzial für Missbrauch ist gross, das Potenzial für irgendwelche Scams ist gross. Es hat ein sichtbares Wasserzeichen, das ist so ein kleines Sternli und ein Gemini-Sternli unten im Ecken. Da kann man logischerweise einfach abschneiden, wenn man da will. Es hat auch ein unsichtbares Wasserzeichen, das nennt sich Synth-ID.
Genau,
haben wir auch schon mal drüber
geredet. Ist immer noch im Beta-Stadium, also ich habe dort einen Zugang, andere nicht. Das ist, sind halt, ich kann Google-KI-Produkte erkennen, aber eben, das kann man noch nicht wirklich breit nutzen. Und es erkennt auch nur Google. Ja, das ist ein das Problem. Wir sind, bei uns beim Blick testen wir immer wieder mal Tools zur Erkennung von eben Deepfakes, Fake-Sachen. Und ich muss sagen, es gibt noch keins, was mich überzeugt hat. Es ist alles so, manchmal läuft es nicht. Es sind so Mosaiksteine in der Beweiskette, für das kann man es brauchen. Aber ich könnte jetzt niemandem nicht irgendjemandem empfehlen, hey, mit dem Produkt kannst du zu 90 oder 100% herausfinden, ob das Bild fake ist oder nicht. Da braucht es immer noch sehr viel menschliche Hirnschmalz, Recherche, kritisches Denken.
Ja, und weil man die Bilder immer weniger ansieht, ob sie jetzt echt oder AI generiert sind, braucht es vor allem einfach auch einen Haufen Kontext.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, Nanobanane ist wirklich lässig. Ihr könnt es nutzen über die Weboberfläche, über eure App. Wenn ihr lustige Sachen erstellt habt und die mit uns wollt teilen, schickt es uns auch, meldet es uns auf promptzero@blick.ch.
Genau, das war es. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Tobias Bolzon.
Und Thomas Benkö.
Prompt Zero.